Grüß Gott und willkommen, liebe Hörer, in der Katechismusreihe bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Monika Bargett. Die Katechismusreihe beschäftigt sich mit der Glaubenslehre der Kirche, wie sie im großen Katechismus dargelegt ist. 1997 erschien die Latina Catechismi Catholicae Ecclesiae Typica Editio, welche die authentische Ausgabe des Katechismus der katholischen Kirche für unsere Zeit ist. Über diese Neuausgabe von 2003 Katechismus der katholischen Kirche sprechen wir in unserer Sendereihe Katechismus. Es geht darum, einzelne kleine Abschnitte aus dem Katechismus einmal genauer unter die Lupe zu nehmen und Sie, liebe Hörer, zu Hause einzuladen, weiterzulesen und nachzufragen. Das Jahr 2012 ist für die Glaubensweitergabe und für den Katechismus außerdem ein ganz besonderes Jahr, denn 2011 hat Papst Benedikt angekündigt, im Herbst diesen Jahres ein Jahr des Glaubens auszurufen. Unser Praktikant Landulf Fechte liest für Sie einen kurzen Ausschnitt aus der Predigt Papst Benedikts, in der er das Jahr des Glaubens angekündigt hat.
Papst Benedikt XVI. In seiner Predigt im Petersdom am 16. Oktober 2011. Um der Verkündigung der ganzen Kirche einen erneuerten Impuls zu geben, dass sie die Menschen aus der Wüste, in der sie sich im Augenblick befinden, herausführt zum Ort des Lebens, der Freundschaft mit Christus, der uns das Leben in Fülle gibt, möchte ich in dieser eucharistischen Feier Folgendes bekannt geben. Ich habe entschieden, ein Jahr des Glaubens zu verkünden, das ich in einem apostolischen Schreiben genauer erklären werde. Es wird am 11. Oktober 2012 beginnen, am 50. Jahrestag der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils, und es wird am 24. November 2013, dem Christkönigsfest, enden. Es wird eine Zeit der Gnade und einer immer engeren Verbindung mit Gott sein, um unseren Glauben an ihn zu stärken und ihn mit Freude den Menschen unserer Zeit zu verkünden.
Soweit also Papst Benedikt in seiner Predigt, in der er uns das Jahr des Glaubens für 2012 angekündigt hat. Heute in der Katechismusreihe geht es dabei noch einmal ganz konkret um die Grundlagen des Glaubens und um die grundlegenden Sakramente, die uns tiefer in das Geheimnis des Glaubens einführen. Schon in der vergangenen Sendung haben wir uns über die Bedeutung und Wirkung der Taufe unterhalten. Auch heute möchten wir diese Thematik noch einmal vertiefen. Ab Nummer 232 erklärt der Katechismus, dass wir durch die Taufe in eine ganz enge Verbindung mit der heiligen Dreifaltigkeit aufgenommen werden. Vater, Sohn und Heiliger Geist werden in der Taufformel namentlich genannt und das hat einen guten Grund. Wieso wir Christen uns in der Taufe unbedingt auf die heiligste Dreifaltigkeit berufen müssen, erfahren Sie jetzt in einem kurzen Impuls von Bruder Christophorus Will, Franziskaner aus dem Kloster Wangen im Allgäu, der für uns die Nummern 232 bis 242 des katholischen Katechismus erklärt.
In jeder heiligen Messe beginnt der Priester mit den Worten: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Oder lasst uns beten im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Beim Segen heißt es: Segne euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Wir Christen werden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft. Vorher antworten sie auf die dreifache Frage, ob sie an den Vater, an dem Sohn und an den Heiligen Geist glauben mit: Ich glaube. Auch die Verbindung von Kreuzzeichen und Bekenntnis zum dreieinigen Gott weist auf den Zusammenhang mit Taufbekenntnis und Taufspendung hin. Der Ritus der Kirche kennt das große Kreuzzeichen, ausgestreckte Hand auf Stirn, Brust und Schulter. Ich bin ganz umfasst von der Kraft des Erlöses. Und das kleine Kreuzzeichen mit dem Daumen allein, je ein Kreuzzeichen auf Stirn, Mund und Brust. Gott segne mein Denken, Sprechen und Wollen. Das heutige Thema ist für uns Christen der Inbegriff des Glaubens. So können wir im Katechismus der katholischen Kirche nachlesen, unter der Nummer 233, wir Christen werden im Namen, in der Einzahl und nicht auf die Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft. Denn es gibt nur einen einzigen Gott, den allmächtigen Vater und seinen eingeborenen Sohn und den Heiligen Geist. Die heiligste Dreifaltigkeit, der Inbegriff des Glaubens aller Christen, ist die Dreifaltigkeit. Das Mysterium der heiligsten Dreifaltigkeit ist das zentrale Geheimnis des christlichen Glaubens und Lebens. Es ist das Mysterium des inneren Lebens Gottes, der Urgrund aller anderen glaubenden Mysterien und das Licht, das diese erhält. Es ist in der Hierarchie der Glaubenswahrheiten die grundlegendste und wesentlichste. Die ganze Heilsgeschichte ist nichts anderes als die Geschichte des Weges und der Mittel, durch die der wahre, einzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist sich offenbart, sich mit den Menschen, die sich von der Sünde abwenden, versöhnt und sie mit sich vereint. So geschrieben im Katechismus der katholischen Kirche. In diesem Absatz wird kurz daraufhin gezeigt, wie das Mysterium der heiligsten Dreifaltigkeit geoffenbart wurde, wie die Kirche die Glaubenslehre über dieses Mysterium formulierte und wie der Vater durch die göttliche Sendung des Sohnes und des Heiligen Geistes seinen gnädigen Ratschluss der Erschaffung, Erlösung und Heiligung verwirklicht. Der Katechismus der katholischen Kirche legt uns das Mysterium der heiligen Dreifaltigkeit in den Nummern 232 bis 237 sehr eindeutig offen. Der Katechismus der katholischen Kirche hilft uns immer wieder bei Glaubensfragen, die richtige Antwort zu finden. Er ist für uns das Buch, das gleich nach der Heiligen Schrift der Bibel kommt, mit dem sich jeder Gläubige auseinandersetzen sollte. Bevor auf dem Konzil im 4. und 5. Jahrhundert die Lehre über die Dreieinigkeit als kirchliche Lehre festgelegt wurde, haben Christen diesen Glauben lobpreisend besungen. Die Ehre sei dem Vater durch den Sohn im Heiligen Geist. In einem solchen Lobpreis, Doxologie, wird nicht über die Dreieinigkeit reflektiert nachgedacht. Nein, sie wird gepriesen, sie wird angebetet. Wenn ich mir als Ordensbruder auch weiterhin Rechenschaft geben möchte über meinen Glauben, so habe ich doch immer mehr die Erfahrung machen können und dürfen, dass ich Gott näher komme im Gebet, in der Anbetung der unendlichen und unbegreiflichen Gottheit, als wie im Nachdenken über sie. Ehren wir den einen Gott, der uns durch seinen Sohn erlöst hat von der Sünde und Tod, der uns im Heiligen Geist mit seiner Liebe erfüllt hat. Diese Ehre sei dem Vater durch den Sohn im Heiligen Geist. Ja, das Mysterium der heiligsten Dreifaltigkeit, dieses zentrale Geheimnis des christlichen Glaubens und Lebens, einzig Gott kann uns von ihm Kenntnis geben, indem er sich als Vater, Sohn und Heiliger Geist offenbart. Der Vater wird geoffenbart durch den Sohn. In vielen Religionen wird Gott als Vater angerufen. Die Gottheit wird oft als Vater der Götter und der Menschen betrachtet. In Israel wird Gott Vater genannt als Erschaffer der Welt. Gott ist erst recht Vater aufgrund des Bundes und der Gabe des Gesetzes an Israel, seinem Erstgeborenen. Er wird auch Vater des Königs von Israel genannt. Ganz besonders ist er der Vater der Armen, der Waisen und Witwen, die unter seinen liebenden Schutz stehen. wenn die Sprache des Glaubens Gott Vater nennt, so weist sie vor allem auf zwei Aspekte hin, dass Gott Ursprung von allem und erhabene Autorität und zugleich Güte und liebende Besorgtheit um all seine Kinder ist. Niemand ist Vater so wie Gott. Jesus hat geoffenbart, dass Gott in einem ungeahnten Sinn Vater ist, nicht nur als Schöpfer, sondern von Ewigkeit her Vater seines eingeborenen Sohnes. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn. Und der, dem es der Sohn offenbaren will. Gottes eingeborener Sohn ist aus dem Vater geboren, vor aller Zeit. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Der Vater und der Sohn werden durch den Geist geoffenbart. Vor seinem Pascha kündet Jesus die Sendung eines anderen Beistandes an, des Heiligen Geistes. Dieser war schon bei der Schöpfung tätig und hatte gesprochen durch die Propheten. Er wird fortan bei den Jüngern und in ihnen sein, sie lehren und in die ganze Wahrheit führen. Der Heilige Geist wird also mit Jesus und dem Vater als eine weitere göttliche Person geoffenbart. Der ewige Ursprung des Geistes offenbart sich in seiner zeitlichen Sendung. Der Heilige Geist wird den Apostel und der Kirche vom Vater im Namen des Sohnes sowie vom Sohn selbst gesandt, nachdem dieser zum Vater zurückgekehrt ist. Die Sendung der Person des Geistes nach der Verherrlichung Jesus offenbart das Mysterium der heiligsten Dreifaltigkeit in seiner ganzen Fülle.
Der wesentliche Ritus der Taufe besteht darin, dass der Täufling in Wasser getaucht oder dass sein Kopf mit Wasser übergossen wird, unter Anrufung der heiligsten Dreifaltigkeit, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Damit ist die Taufe eine Verbindung zu Gott, sie ist die Geburt zum neuen Leben in Christus. Nach dem Willen des Herrn ist sie heilsnotwendig wie die Kirche selbst, in die die Taufe eingliedert, sagt der Katechismus. Gedanken über die Bedeutung der heiligsten Dreifaltigkeit für unsere christliche Taufe hörten Sie heute von Bruder Christoph Will, Franziskaner aus Wangen im Allgäu. Im zweiten Teil der Katechismus-Sendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria sprechen wir dann über symbolische Beschreibungen für die Taufe und damit auch über Wirkungen des Taufsakramentes in den Täuflingen. In der Katechismusreihe bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol sprechen wir heute über drei kurze Abschnitte, die uns Bedeutung und Wirkung der Taufe näher bringen. Im ersten Teil der Sendung hörten Sie Gedanken von Bruder Christophorus Will über die Taufformel im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und nun sprechen wir über Nummer 1216 folgende. In diesem Abschnitt geht es um mehrere Bilder bzw. Umschreibungen für das Sakrament der Taufe. Der Katechismus nennt die Taufe unter anderem das Bad der Wiedergeburt, das Bad der Erneuerung im Heiligen Geist, aber auch das Bad der Erleuchtung. All das sagt schon viel über die Wirkung der Taufe im Täufling aus. Das erklärt uns nun Pater Michael Luxbacher, Legionär Christi aus Düsseldorf.
Dieses Bad wird Erleuchtung genannt, denn wer diese Unterweisung erhält, katechetische Unterweisung, Einleitung in Wort Gottes, wird im Geiste erleuchtet. Der Heilige Vater in seinem neuen Buch zum Thema Jesus von Nazareth betont das, wenn er beim letzten Abendmahl ein paar Sätze deutet. Und er sagt, die Erleuchtung von Gott ist eine Art Erkenntnis. Wir sehen die Welt anders. Wir erkennen, dass diese Welt uns nicht unsere Heimat ist. Dass wir keine Angst vor dem Tod haben müssen, weil Jesus hat den Tod sogar schon überwunden. Ich werde sterben wie alle Menschen, aber Angst muss nicht mehr sein. Ich darf menschliche Angst haben vor Dingen wie Tod und Krankheit, aber weiß in tiefstem Herzen, Jesus ist in mir. Es ist nicht nur, dass er schaut auf mich mit Wohlwollen und begleitet mich. Manchmal sieht man Bilder für Kinder, sehr schön. Man sieht, dass der Schutzengel neben mir steht oder dass Jesus auf mich schaut. Ein Kranke im Bett und Jesus kniet neben dem Krankenbett und gibt die Salbung. Schöne Gedanken, aber sehr intensiv, wenn man denkt, so ist es nicht. Tief, tief, tief. Jesus ist in mir. Er leidet in mir und mit mir. Wenn ich leide, ich muss nicht sagen, Jesus, wo bist du? Er sagt mir schon, ich bin bei dir alle Tage bis zu Ende der Zeit. Durch meine Taufe, er ist in mir. Er lässt mich nie mehr allein. Und das Wort, das der Heilige Vater in Bayern vor einigen Jahren begleitet hat, wer glaubt, ist nie allein. Das ist der erste und tiefste Sinn von diesem Satz. Wir sind Gemeinschaft mit anderen, aber erstens, wir sind nie mehr allein, seitdem wir glauben, seitdem wir unser Ja-Wort zu Gott geben. Ja, Gott, wirk in mir, leb in mir, nimm Besitz von meinem Leben, damit ich zum Tempel werde. Seit diesem Tag, er ist immer bei mir. Ich habe viel mit Menschen in geistiger Leitung zu tun, das ist meine Hauptbeschäftigung, und ich merke immer wieder, fast erstaunt, dass es Christen gibt, die sagen, dass sie einsam sind. Und das kann ich teilweise nachvollziehen. Ich verstehe es. Es gibt Tage, wo wir denken, alle haben uns vergessen. Aber wir müssen und dürfen nie vergessen als Christen. Es ist nie wahr, nie mehr, dass alle mich vergessen haben. Es kann sein, dass mein Enkel nicht mehr anrufen, dass mein Sohn schlecht drauf ist, dass mein Mann nicht mit mir spricht, dass meine Frau keine Zeit für mich hat. Das kann wohl sein. Aber wir sind Christen und wir müssen immer mehr aus diesem Glaubensebene leben. Gott hat mich nicht vergessen. Noch mehr, er ist seit meiner Taufe in mir. Ich kann mit ihm reden, ich kann mit ihm leiden, ich kann für ihn leiden, ich kann mit ihm froh sein, ich kann ein Gebet aussprechen mit ihm. Seit meiner Taufe, alle meine Gebete sind wirklich in ihm und mit ihm und durch ihn. Man bräuchte viel Zeit, ich denke, das ganze Reichtum von Taufe zu deuten. Aber dieses Gedanken, seit meiner Taufe bin ich Tempel Gottes. Seit meiner Taufe, meine Bestimmung ist, ein Gotteshaus zu sein. Seit meiner Taufe bin ich nicht mehr allein. Nie. Und in den Momenten der Einsamkeit ist das für uns nicht nur psychologisch ein großer Trost, sondern das ist Fels. Auf diesem Fels können wir bauen. Depression, es gibt die Krankheit, aber eine depressive Stimmung soll es wirklich nicht unter Christen geben. Wenn wir denken, ich bin Tempel Gottes, ich bin erleuchtet. Und deswegen zeigt es, es ist ein Bad der Erleuchtung, weil an diesem Tag gehen die Lichter an und ich merke, was für ein tiefer Sinn mein Leben hat. Vielleicht merkt niemand, dass ich da bin. Niemand merkt, wie gut ich bete. Niemand in meiner Verwandtschaft will wissen, wie gut ich bete. Alle spotten über mich, wenn ich in den Werktagsgottesdienst gehe. Und trotzdem, weil Gott weiß, das ist es. Das ist die große Erleuchtung für Christen. Ich muss nichts mehr leisten. Mein Leben ist schon in Gottes Hand. Und seit meiner Taufe gibt es einen großen Sinn in alles, was ich tue. Alles, was ich denke. Alles, was ich liebe. Weil es nicht mehr ich allein. In meine kleine Fortschritte, in die großen Schritte, die später kommen, in Gebetsleben, in meine Arbeit, in meine Familie. Ich bin ein Bote Gottes. Gott kann durch mich in der Familie einwirken. Ich muss nie mehr Angst haben, um Gottes Willen wird Gott uns allein lassen. Jede Getaufte ist ein Versprechen Gottes. Ich lasse euch nie allein. Schau die andere Getaufte an. Sie sind Zeichen, dass ich unter euch bin. Immer wieder kommt diese Frage zurück, wenn wir so klar in diesem Bereich sind, wenn wir erleuchtet sind, wenn wir sehen, worum es geht, wenn wir merken, dass das Leben nicht nur Produktion ist, wir sind nicht nur Tiere, wir haben eine ewige Bestimmung. Wie kann es sein, dass Christen so traurig sind? Wie kann es sein, dass Christen manchmal so ein schlechtes Beispiel geben? Und das ist die Frage, und das ist eine Art Gewissenserforschungsfrage. Der Papst hat es öfters wiederholt in den letzten 5 Jahren. Wie kann es sein? Und wir müssen uns wirklich fragen, dass wir unsere Berufung so wenig schätzen. Dass wir erlauben, dass die Welt uns beeinflusst, statt dass wir, wie Sauerteig, den Welt beeinflussen. Am Tag unserer Taufe, das Bild gefällt mir gut, am Tag unserer Taufe, früher waren wir Thermometer. Wir haben die Temperatur in unserer Umgebung einfach weitergeleitet. Das ist okay für jemanden, der nicht mit Gott verbunden ist. Er darf sein hohe und tiefe Tagen haben. Er darf manchmal traurig sein, wo alle traurig sind. Er darf manchmal überschwänglich sein, wenn es ihm gut geht. Aber für Christen, unsere Berufung seit der Taufe, wir sind Thermostat. Wir bestimmen die Temperatur. Gott ist in mir. Es kann sein, dass alle in meiner Familie heute schlecht drauf sind. Das geschieht öfters. Aber ich getaufter Christ, ich sinke nicht mit. Ich weiß, dass Gott in mir ist. Ich weiß, dass Gott mir liebt. Ich weiß, dass Gott durch mich noch mehr die anderen aufbauen will. Ich bestimme die Temperatur und durch mein Beispiel, durch mein Lächeln, durch meine gute Laune, begründet in meiner Taufe, werde ich bestimmen, dass in meiner Familie die Temperatur heute warm wird. Es kann sein, dass 2 oder 3 oder 4 um mich sinken, aber ich werde sie über Wasser halten, weil ich bin in Gott stark. Das ist das Erstaunliche und Wunderbare bei der Taufe. Der erste große Schritt ist Befreiung von Sünde, aber das ist nur ein Teil davon, ein wichtiger Teil. Ohne diese sehe ich Gott nicht, kann ich Gott nicht besitzen. Aber was danach kommt, ist noch erstaunlicher und wunderbarer. Ich bin mit Gott selbst verbunden. Und wenn das so ist, muss es unser Leben prägen.
Durch die Taufe ist Jesus in uns und daher sind wir nie mehr allein. Dieses grundlegende Geschenk macht die Taufe zu einem Bad der Erleuchtung, sagt Pater Michael Luxbacher aus dem Orden der Legionäre Christi in Düsseldorf. Heute geht es bei uns in der Katechismusreihe um Bedeutung und Wirkung der Taufe, die Taufe, die als Initiationssakrament des christlichen Glaubens verstanden wird. Nach einer weiteren Musikpause wollen wir deshalb noch einmal ganz an den Anfang des Katechismus springen in Nummer 50. Gott geht auf den Menschen zu, heißt dort die Überschrift. Und das könnte auch eine Zusammenfassung für das Sakrament der Taufe sein. Mehr dazu hören Sie gleich nach der nächsten Musik von Pfarrer Anton Wagner. Gott geht auf den Menschen zu, so heißt die große Überschrift über Nummer 50 des katholischen Katechismus. Und wenn wir heute über Bedeutung und Wirkung der Taufe sprechen, dann lohnt es sich auch, diesen Artikel noch einmal zu lesen und genauer zu besprechen. Der Katechismus schreibt in Nummer 50 konkret: Durch seine natürliche Vernunft kann der Mensch Gott aus dessen Werken mit Gewissheit erkennen. Es gibt jedoch noch eine andere Erkenntnisordnung, zu der der Mensch nicht aus eigenen Kräften zu gelangen vermag, diejenige der göttlichen Offenbarung. Durch einen ganz freien Entschluss offenbart und schenkt sich Gott dem Menschen, indem er sein innerstes Geheimnis enthüllt, seinen gnädigen Ratschluss, den er in Christus für alle Menschen von aller Ewigkeit her gefasst hat. Er enthüllt seinen Heilsplan vollständig, indem er seinen geliebten Sohn, unseren Herrn Jesus Christus und den Heiligen Geist sendet. Mit Gott Vater, Sohn und Heiligem Geist treten wir durch die Sakramente in Verbindung. Der Heilige Geist wird uns besonders in Taufe und Firmung zuteil. Gedanken zur göttlichen Offenbarung, zur zuvorkommenden Gnade Gottes hören Sie jetzt von Pfarrer Anton Wagner. Er ist Gemeindeseelsorger im Ruhestand und betreut die Kobelkirche in Neuses-Westheim bei Augsburg.
Gott zeigt sich persönlich den Menschen. Allerdings kann ich das von Gott nur erbitten, ersehnen, erwarten. Aber ich kann ihn dazu nicht zwingen, auch nicht durch lange Gebete oder durch großartige Opfer oder besondere Meditationsmethoden. Denn Gott ist die absolute Freiheit, die wir nicht manipulieren und einschränken können. Tatsächlich hat sich Gott in der langen Menschheitsgeschichte Menschen gezeigt. vor allem Menschen in Palästina und umliegenden Gebieten. Besonders zeigt sie sich Gott Männern und Frauen aus dem israelitischen Volk. Die bedeutendsten Gottesbegegnungen sind dann in der Bibel niedergeschrieben. Inne nur die Gotteserfahrung des großen Noach vor und nach der Sintflut oder des Stammvaters Abrahams, des Jakobs, der sogar mit Gott in einen geistlichen Ringkampf eintrat, aber vor allem die großartige Gotteserfahrung des Mose, begonnen im brennenden Dornbusch, als Gott ihm seinen Namen offenbarte, Yahweh, das heißt zu Deutsch übersetzt, ich bin da. Nahezu jede Seite in der Bibel spricht von einer Gottesbegegnung. Es sprengt natürlich den Rahmen dieses Vortrages auf die einzelnen Gottesbegegnungen und Gotteserfahrungen detailliert einzugehen. Gemeinsam ist aber diesen Gottesbegegnungen, dass sie mit einem gewaltigen Erschauen und Erschrecken des Menschen verbunden sind. Der große deutsche Philosoph Rudolf Otto sprach in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts vom Tremendum und Faszinosum, das heißt zu Deutsch übersetzt, vom Zittern, Erschauen und vom Fasziniertsein des Menschen, wenn ihm Gott in die Nähe kommt. Meine Erfahrung ist, Gott kleidet sich in tägliche Erfahrungen und Begegnungen. Ich möchte fast, verzeihen Sie es mir, sagen, Gott liebt die Verkleidung, damit er uns nicht überfordert. Als Beispiel sei hier lediglich der große Prophet Jesaja genannt. Er durfte einmal in den Himmel schauen und erschrocken stammelte er, ich zitiere wörtlich, weh mir, ich bin verloren, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und lebe mitten in einem Volk mit unreinen Lippen und meine Augen haben den König, den Herrn der Heere gesehen. Hier deutet sich das Erschrecken des Menschen vor dem gewaltigen Gott an. Der Mensch kann die gewaltige Größe, das gewaltige Licht Gottes nicht ertragen und überleben. Es sei denn, Gott macht ihn dazu fähig oder Gott verbirgt sich hinter einem Schleier. Zieht dann Gott diesen Schleier zurück? Ja. In seinem Sohn Jesus Christus. Gott überbrückt die Unmöglichkeit, ihn zu schauen, dadurch, dass er seinen Sohn als ganzen Menschen zu uns gesandt hat, geboren in Bethlehem, gekreuzigt in Jerusalem, in allem uns gleich außer der Sünde, sagt der Apostel. Und Jesus heißt zu Deutsch, Jahwe rettet, Jahwe ist Heil. Jesus sagt von sich, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Der hat Gott gesehen. Damit sagt uns Jesus, in seiner Person begegnen wir Gott von Angesicht zu Angesicht durch den Schleier seiner Menschennatur. Das heißt, unsere Frage, wer ist Gott? Wie handelt Gott? Ist durch Jesus beantwortet. Kurz gesagt dürfen wir mit vollem Recht von Gott sagen, Jesus ist Gott die Liebe, die Güte, das Erbarmen, das Verzeihen. Ist Gott ein Gott der Lebenden und nicht der Toten? Also, wollen wir wissen, wer Gott ist, dann schauen wir auf Jesus. Sein Denken, Reden und Tun ist identisch mit dem Denken, Reden und Tun Gottes, seines und unseres Vaters, den wir Gott nennen dürfen. Der Glaube an Gott, wie wird Gott in meinem Leben erfahrbar? Das ist ja der zweite Teil der Frage, die wir gestellt haben. Glauben ist viel, viel mehr als mit dem Verstand etwas für wahr halten, das man mit naturwissenschaftlichen Mitteln nicht beweisen kann. Glauben im christlichen Sinne heißt, mit dem Herzen die Wahrheit wahrnehmen und ihr Vertrauen mit dem Herzen lieben. Glauben, lieben. Insofern sind liebende Menschen immer auch glaubende Menschen. Denn wir können die Liebe nicht mit den Mitteln der Naturwissenschaft beweisen. Aber ich kann nur lieben, wenn ich den Geliebten auch kenne. Wenn ich ihn auch irgendwie erfahre. Und das führt uns zur abschließenden Frage. Wie wird Gott in meinem Leben erfahrbar? Vor Jahren sagte der verstorbene große Theologe Karl Rahner, der Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein, also einer, der Gott erfahren hat, oder er wird nicht mehr sein. Ende Zitat. Das ist ein wahrer Satz, aber auch sehr, sehr anspruchsvoll. Nach Rahner müssten wir Mystiker sein, um Gott in unserem Leben zu erfahren. Ein Mystiker oder eine Mystikerin ist ein Christ, eine Christin, die ganz offen für Gott sind. Sie haben die Erfahrung des großen Apostel Paulus täglich in ihrem Leben machen dürfen. In Gott leben wir, bewegen wir und sind wir.
Gedanken zur Gotteserkenntnis und persönlichen Gotteserfahrung hörten Sie in der Katechismusreihe von Pfarrer Anton Wagner aus Neuses-Westheim. Gott offenbarte sich ganz, indem er seinen eigenen Sohn sandte, in welchem er seinen Bund für immer schloss, sagt der Katechismus der katholischen Kirche. Christus ist also das endgültige Wort des Vaters, sodass es nach ihm keine weitere Offenbarung mehr geben wird. Diese Überzeugung steht am Beginn des christlichen Lebens mit Gott und wir möchten Sie, liebe Hörer, einladen, auch noch einmal ganz persönlich darüber nachzudenken, wer Gott für Sie ist, wie Sie Gott erfahren und wie wichtig Ihnen vor allem auch die Begegnung mit Gott in den Sakramenten der Kirche ist. Wir laden Sie ein, die Texte des Katechismus, die wir in der heutigen Sendung näher besprochen haben, nachzulesen in Nummer 50, Nummer 232 folgende und Nummer 1216. Die heutige Sendung können Sie dann wie immer auch im Internet nachhören auf www.horeb.org oder Sie bestellen bei uns kostenlos eine CD-Aufzeichnung. Die Telefonnummer ist dann 08323 9675 120. Wenn Sie nicht aus Deutschland anrufen, dann wählen Sie 0049 vor, dann geht es weiter mit 8323 9675 120. Mein Name ist Monika Bargelt und ich freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Sendung wieder mit dabei sind, wenn wir uns über die Glaubenslehre der katholischen Kirche anhand des Katechismus unterhalten. Ihnen allen einen gesegneten Tag und auf Wiederhören.